Hallo zusammen und willkommen im Love Train, dem Podcast für Transparenz bei Special Sitter.
Lass uns mal über eine Frage nachdenken, die richtig schön persönlich ist, sodass drei Leute sich nicht trauen zu antworten. Das würde ich gut finden.
Super.
Super, oder?
Wann hast du das letzte Mal gepupst?
Das ist gut. Die ist ungefährlich, ne? Harmlos, aber sehr persönlich.
Nein, nicht langweilig. Das war nur ein Scherz.
Lass uns alle heute, ne? Ja, okay.
Wem hast du schon mal so richtig wehgetan?
Physisch meinst du, oder?
Das interpretiert jede Person auf die schlimmstmögliche Art.
Okay, ich versuche die Geschichte so kurz wie möglich zu erzählen. Ich war mal in einer Jugendfreizeit, wo ich eine Julia kennengelernt habe. Da war ich noch sehr jung und gerade erst interessiert an Mädchen. Und im Nachhinein habe ich mit ihr geschrieben. Sie wusste nicht, dass ich sie gerne mochte. Und ich habe ganz viel, ganz enge Verliebtheitssachen mit ihr geschrieben und wurde immer enger, über einen Monat lang. Und dann stellte sich raus, dass auf der Jugendfreizeit noch eine zweite Julia existierte und ich der falschen ganze Zeit geschrieben habe. Ja. Und die Julia, die ich in Wirklichkeit geschrieben habe, die konnte ich so richtig krass gar nicht leiden. Die dachte aber jetzt, wir sind quasi zusammen.
Und beim Schreiben hatten sie aber nett?
Naja, wir haben halt so Standard-Verliebtheitssachen geschrieben die ganze Zeit. Aber ich habe mir ja die Julia vorgestellt, die ich wirklich gut fand. Und ich habe dann geschrieben, ich war ein kleines Kind, ja, zu meiner Verteidigung, dass ein Kumpel von mir mein Handy geklaut hat und seit einem Monat irgendeine Scheiße damit macht.
Oh Gott.
Und dann alle Nachrichten gelöscht hat und ich habe keine Ahnung, was passiert ist und es tut mir leid, was passiert ist. Jo.
Oh.
Und die war richtig im Arsch natürlich. Das war, auch wir waren Kinder, schon okay.
Du Herzensbrecher.
Die Person, die den Podcast hört.
Ja, dann kommt sie heute wegen eines Traumas noch zu mir nach Hause und will das aufklären, bestimmt.
Ja, bis heute dachte sie, da hat wirklich jemand das Handy weggenommen und dann alle Nachrichten gelöscht und halt was gemacht. Ne?
Ja.
War ja auch wasserdicht sozusagen.
Ja. Ist nichts sagen.
Ich mach mal weiter. Woran ich oft denken muss, seit ich erwachsen bin, ist, dass ich mein Bruder in so einer Jugendzeit, als man so zwischen 13 und 18 war, war ich besser gesagt, glaube ich, voll krass, also nicht glaube ich, sondern voll so ausgegrenzt habe. Und ich glaube, das war voll scheiße für ihn, weil der war so 2 Jahre jünger und man hat halt so Sachen mit 2 Jahre älteren gemacht und irgendwie war er immer noch der kleine Bruder und einerseits gehört er irgendwie immer dazu, aber andererseits wollte man halt auch irgendwie, ja, was mit seinen Leuten machen und ich glaube, das muss voll scheiße sein, so ausgeladen zu werden. Ja. So über einen längeren Zeitraum vor allem.
Aber kann ich dich gut verstehen. Ich hatte dieselbe Situation und muss sagen, es ist auch als älterer Bruder ein bisschen viel verlangt. Man ist ja selber ein Kind, auf so eine Sache die ganze Zeit zu achten. Also, das ist für beide scheiße, glaube ich.
Ja, damals war es für mich nicht scheiße. Damals hatte ich die Auswahl.
Alle anderen sind Engel, haben noch nie was gemacht. Eindeutig.
In der Gruppe von 8 Menschen müssen ja mindestens 5 was sagen, damit Friedrichs Putbungs Anforderung erfüllt wird.
Und ich weiß nicht, was die Frage ist.
Die Frage war, glaube ich, wann hast du jemandem mal so richtig wehgetan? Und das kann man so interpretieren, wie man möchte. Also was ich am allerliebsten zurücknehmen würde, obwohl das nicht möglich ist, ist leider auch innerhalb der Familie. Ich habe mal im Urlaub mit meiner Schwester Badminton gespielt und irgendwie war sie besser als ich und ich war dann ganz wütend und habe wie heißen nochmal die Badmintonbälle?
Federball.
Den Federball, okay. Und habe den Federball dann sozusagen volle Lotte auf sie geschossen. Natürlich nicht in der Erwartung, dass das irgendwie was schlimm ist. Und habe sie dann im Auge getroffen. Und dann musste sie ins Krankenhaus. Und das Auge war dann tatsächlich so ein bisschen eingerissen, die Iris. Sodass sie operiert werden musste und eine Linse tragen musste und auch jetzt immer noch eine Brille trägt. Und ich würde auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, beide Arme abgeben, um das rückgängig zu machen, aber es lässt sie nicht mehr rückgängig machen.
Die Brille muss sie deswegen tragen?
Genau, weil immer ein Auge die Iris müssen einwirken.
Könnte sie ja fast Schmerzensgeld von dir verlangen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also.
Um noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen.
Ja, also ich glaube, wenn das sozusagen auf der Straße zwischen unbekannten Personen so passiert wäre, dann ist es völlig egal, ob das ein Unfall und Absicht ist oder nicht, sondern ich glaube, dann wäre das auf jeden Fall, ja, die gerechte Strafe ist auch falsch, weil dadurch wird es ja auch nicht rückgängig. Aber auf jeden Fall angebracht.
Zwar nicht rückgängig machen, aber beide Arme abnehmen lassen kannst du ja noch.
Ja, wenn das was bringen würde.
Kannst du aber ihr annähen, dann hat sie so vierfache Power.
Mhm. Das hilft sehr gut beim Gucken.
Das ist der, wie der Gehstock dann. Der Blindenstock.
Ja, also mittlerweile kommt sie natürlich gut klar und wir waren auch, keine Ahnung, 12 Jahre alt oder sowas, ne? Hat mir auch verziehen. Aber trotzdem, es gibt manchmal so Sachen, das kennt ihr mit Sicherheit, wo man denkt, wenn ich die letzten 2 Sekunden zurückdrehen könnte, dann würde ich quasi alles dafür geben.
Man als Kind aber oft empfunden, ne? Oder als Jugendliche. Also es ist ja wahrscheinlich immer in dem Moment, wo man krasse Scham empfindet, dass man immer das Gefühl hat, okay, jetzt, also dein Beispiel ist natürlich, ja, da kann ich verstehen, dass das Gefühl immer noch vorherrscht. Aber ich musste gerade, als du das so beschrieben hast, musste ich gerade daran denken, wie man sich damals als Kind oder Jugendliche gefühlt hat, wenn man so krass beschämt war wegen etwas. Was für ein ekliges Gefühl das ist. Also ich habe auch ein paar Stories, aber das ist alles irgendwie, ich erzähle, glaube ich, eine, einfach weil ich auch jung war. Aber da sind noch andere, die auch in einige Therapiestunden geflossen sind, so. Aber eine Story wäre, dass ich habe als Kinderanimateurin angefangen, weil ich mega lost in space war nach meinem Realschulabschluss. Und dann habe ich den ganzen Sommer nur rumgegammelt und dann hat mich mein großer Bruder geschnappt und gesagt, du machst jetzt ein Praktikum bei uns im Kinderclub als Kinderanimateurin. Und du hörst auf, jetzt hier rumzugammeln. Und dann hat er mich mitgenommen. Und er war immer der beliebteste Animateur, aber auch so Animateurs-Teamleiter. So hat er auf jeden Fall, ja, alle Kids haben den richtig geliebt. Und dann war ich halt 3 Monate da. Und dann hat sich so das Blatt gewendet. Und er fand das immer richtig kacke, weil ich dann beliebter war als er. Und ich habe das immer so ein bisschen runtergespielt. Aber heimlich fand ich das richtig cool, dass die Kids mich geiler fanden. Und das ist jetzt auch so ein bisschen mit Scham behaftet. Weil wir das Ding immer noch haben zwischen uns oder auf seiner Seite, ne? Wenn ich irgendwas mache oder irgendwas erreiche, weiß ich nicht, ne? Heiraten beispielsweise, dann ist das für ihn ein Riesending und sagt so, krass, du bist jetzt schon verheiratet und ich nicht. Und für ihn ist das halt mega das Thema. Und damals hatte ich mich halt irgendwie heimlich gefreut darüber. Und jetzt finde ich das nicht mehr so cool. Und ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, aber ich glaube nicht.
Schön, gute Frage. Dann können wir reinstarten. Außer jemand will noch. Unbedingt. Solange wir alle ganz still sind, darf die Pause so lang sein, wie sie will. Wird ja geschnitten.
Aber irgendwann ist die Stunde um.
Nicht für die Zuhörenden. Ja, guckt euch einfach unsere Themenliste an. Und da sind jetzt 3 Sachen. Das sollten wir dieses Mal. Heißt die eine Sache wahrscheinlich. Das rote. 5 Sachen sind davon so markiert. Nee, 4. Theo, Natascha, Julie, ihr habt alle so ein Thema.
Sollten nicht noch Leute aus der Zentrale Perso kommen?
Die kommen nächste Woche oder wann auch immer sie ihr Thema geklärt haben.
Ja, ich habe das Thema jetzt mal auf beim nächsten Mal gestellt. Ich glaube, wir hatten verschiedene Erwartungshaltungen. Ich dachte, das ist bitte eine Philosophie, so ein Philosophie-Thema, so ein, aber ist das wohl nicht. Oder man muss das nochmal platzieren.
Ja, ich glaube, mein Thema kann runter, ne? Ich glaube, letztes Mal haben wir damit beschlossen, dass wir das Thema, das wir jetzt schon 2-mal hatten, also mit Menschen, die aus der Standortleitung raus, aber im Unternehmen bleiben wollen und eine Tätigkeit in einer anderen Rolle in der Administration aufnehmen möchten. Wollen wir da was Allgemeines formulieren in Leitfaden oder Grenzen oder Chancen oder wie auch immer, mit wie wir damit umgehen wollen. Und wir haben letztes Mal damit beschlossen, dass es ein extrem individuelles Thema ist. Und dass wir es deswegen aktuell auch noch individuell halten müssen, weil bisher vielleicht auch nicht genug Erfahrungen da sind, um es in feste Bahnen zu lenken mit Prozess und so. So war für mich das letzte Mal das Finale von dem Thema. Oder? Seht ihr das auch so? Tut's gern.
Plus 1, trotz alledem ist ja so ein bisschen der Rahmen ja, also der Rahmen wurde ja schon oft besprochen, dass Leute sämtliche Unterstützung bekommen, um ihre Rolle neu zu gestalten und wie das dann individuell, wer welche Unterstützung braucht, ist ja dann
frei, aber wollen wir diesen Orientierungsrahmen einmal in die Wiki knallen, dass Leute, die irgendwie gerade extrem lost sind, halt einmal in die Wiki gucken können und sagen können, ah ja, okay, so kann ich mich jetzt jemandem anvertrauen oder dem Prozess losstarten. Also nicht als Prozess, sondern als Orientierung.
Und was wäre die Orientierung? Was wäre die Ausformulierung dessen? Die aktuelle?
Ja, also einfach einmal die Sicherheit geben, dass man, dass es nicht alles schwarz und weiß ist, dass man individuell halt schaut, dass man sich jemandem anvertraut und dass es einige Stellen gibt, mit denen man gemeinsam über Rollenschärfung halt sprechen kann. Oder was liegt mir, was liegt mir nicht? Also beispielsweise Special Support macht das ja super. Die haben ja einen super Methodenkoffer, um da so ein bisschen Schärfe reinzubringen. Und dass man dann halt im Anschluss auf andere Personen aufzugehen kann. Und dass man dann ja das Deutschland-Team ja auch hat, um Rollen vorzustellen.
Und wollen wir in dem Zuge, also finde ich gut erstmal, und wollen wir da auch nochmal mit reinschreiben, das Thema, wie die Stelle grundsätzlich ja schon immer beschrieben wird, oder eine Arbeit bei Special Sitter, dass du hier die Stelle bauen kannst im Laufe deines Lebens, die dir passt und gefällt und die kann sich verändern, dass das damit zusammenhängt und zeitgleich auch zu formulieren, dass das nicht bedeutet, weil offensichtlich muss das dazu gesagt werden, dass alle einfach machen, was sie wollen und dann ist schon alles fein, sondern dass natürlich die Entscheidung klug abgewogen werden muss und dass vor allem wenn neue Stellen mit neuen Verantwortungen und neuen Aufgabenbereichen oder besonderen Aufgabenbereichen, exklusiven Aufgabenbereichen geschaffen werden sollen, dass dann sowas nicht von der Einzelperson entschieden wird, sondern vom gesamten Team aktuell. So ist ja gerade. Also, dass das mit dazugehört. Schaff dir den Platz, den du willst und den Raum und den Arbeitsbereich. Aber das ganze Unternehmen, beziehungsweise exklusiv die Administration, sollte zum Großteil dahinter stehen und das auch cool finden. Das gehört dann mit dazu. Für mich ist das ein Selbstverständnis, aber ich glaube, das ist gut, wenn das mit reinkommt. Meint ihr, das hat da auch Platz? Oder wäre das schon zu destruktiv vielleicht auch? Ich will vermeiden, dass Leute das lesen und dann sagen, dann klappt das ja sowieso nicht, dann beschäftige ich mich gar nicht erst damit. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Wenn man eine Grenze formuliert, quasi eine solche, dass dann Leute sich gar nicht erst öffnen. Und zeitgleich habe ich das Gefühl, es ist schon notwendig, das zu formulieren. Irgendwo, irgendwie. Versteht ihr die Sorge? Ja, nein. Ja, dann schauen wir es mit rein. Cool.
Das kann ich qualifizieren. Es gibt ja den Artikel Aufgaben der Standortkoordinationen und einen Subartikel Jobanforderungen. Da würde ich jetzt einen Artikel daneben setzen, der so ähnlich lautet wie, ich bin mit meiner Rolle nicht zufrieden, was kann ich tun? Vielleicht ein bisschen mehr catchy. Der bezieht sich dann auf die vorgenannten Artikel. Also die Anforderungen, die du gerade benannt hast zum Beispiel. Und würde dann nochmal sicherstellen, dass die Leute wissen, was ihre Rolle überhaupt ist. Und dazu mache ich mir noch ein paar Stichpunkte, dass man mit Special Support reden kann, dass man sich Beratung holen kann. Und wie es dann wirklich weitergeht, wenn klar ist, die Rolle kommt echt nicht in Frage. Den Artikel würde ich also schreiben.
Danke.
Dann haue ich das Thema jetzt in den Müll. Und tschüss. So, nächstes.
Das wäre dann meins.
Bleibst du? Hast das Thema jetzt gelöscht?
Theo? Ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Ich kann rückgängig machen.
Oder? Ich dachte zur Doku vielleicht unten einfach mit reinschieben.
Okay. Unter dem fetten Strich sind die Themen, die wir schon bearbeitet haben.
Ja. Okay.
Macht aber auch nur Sinn, wenn es wirklich irgendwie eine Art Deko gab oder gibt. Doku, weil ich nicht Deko.
Ja, ich mach's da.
Cool.
Okay. Und zwar, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich hole mal ein bisschen aus, einfach damit ihr wisst, woher das kommt und warum wir darüber sprechen würden jetzt. Ich bin in einem Team, was Entscheidungsprozesse bei Special Sitter anguckt. Es handelt sich um die Entscheidungsprozesse im Verwaltungsteam. Und jemand tippt, Lukas, du tippst super laut. Und genau. Es geht darum, ob die Prozesse optimiert werden müssen, ob wir das Thema überdenken oder nur anpassen ein bisschen. Und in diesem Team sind gerade 6 Leute. Und es kam eine Frage auf, welche Rolle bei den Entscheidungen spielt eigentlich ein Love Train? Und Rolle meine ich nicht, dass wir die Entscheidungen treffen, weil da sehe ich Love Train auch definitiv nicht, sondern wir fungieren ja trotzdem irgendwo in der Beratungsstelle. Wir fangen die Leute auf, wenn es um das Thema Kündigung geht, und zwar beide Seiten. Und im Endeffekt ist es also so ein Hauptthema. Der Friedrich hat es schön formuliert, finde ich. Ich gucke gerade, ob ich das schnell finde. Moment. Hattest du gerade hier? Na, also Frage von diesem Nerd-Team ist tatsächlich, ob die aktuelle Form in der Holokratie, was die Konsensentscheidungen, Umfragen und so weiter angeht, ob das noch passt für das Unternehmen oder nicht. Und es geht jetzt darum, welche Rolle übernehmen wir eigentlich in so einem Entscheidungsprozess? Haben wir überhaupt eine Rolle? Oder wie nehmen wir diesen Prozess wahr? Und es gibt halt Themen, bei denen wir schon ja auch vielleicht prägend sind, wenn wir Themen zum Beispiel präsentieren. Es muss nicht gegeben sein, aber es kann auch passieren, dass der Eindruck entsteht, dass wir schon eine Entscheidung getroffen haben. Oder dass die Leute das einfach als gegeben annehmen, weil es jetzt von einem Mitglied von Love Train präsentiert wird. Und es geht nicht darum, dass wir hier krass in die nicht demokratische Entscheidung gehen, sondern es geht darum, was ist eigentlich unsere Wahrnehmung von uns selber und was ist der Stand jetzt und wo wollen wir hin? Soll es dabei bleiben oder sollte sich die Rolle von Love Train ändern, indem es sich komplett aus jeglicher Entscheidung rauszieht, weil es irgendeinen Einfluss haben könnte? Also darum geht es nur so als Umriss für euch. Das war so die Frage, die aufgekommen ist und damit komme ich hier rein. Im Endeffekt, was ist unsere Rolle? Was ist der Stand jetzt? Und inwiefern können wir in die Situation kommen, wo die Rolle vielleicht ja an die Grenzen kommt? Mhm. Theo.
Können wir das ein bisschen, also, oder? Okay. Mein Problem ist gerade, dass es für mich irgendwie nicht greifbar ist. Es ist wirklich so. Also was soll ich? Ich kann nur dazu sagen, der Love Train trifft nicht alleine Entscheidungen, genauso wenig wie es alle anderen Standorte Entscheidungen für das Gesamtunternehmen treffen, sondern die treffen wir immer zusammen. Für mich ist Love Train vor allem auch Informationsweitergabe, aber ne, gut, eine Frage ist, weil ich schon wieder können wir konkreter werden? Was genau, worum? Mach mal ein Beispiel. Also was ist denn gerade das, wo sich eine Frage stellt, was soll jetzt dieser Love Train machen?
Die Frage war tatsächlich offen gestellt, aber ich kann einfach auf meine Nachricht zurückgreifen. Ich habe ja was geschrieben, um das zu detaillieren vielleicht. Und zwar, ich zitiere einfach was. Also wir stehen aus meiner Sicht beraten und abfangen den Kollegen aus den Teams zur Seite, aber wir besprechen auch übergeordnete Themen und wir entscheiden ja, welche Themen wir nach außen tragen oder weiterverfolgen oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Treffen wir da eine Entscheidung? Theo zuerst.
Eine Entscheidung, wenn wir was tun? Wenn wir jetzt hier Themen besprechen und die nach außen tragen. Ob das eine Entscheidung ist?
Oder ob wir schon entscheiden hier, dass wir ein Thema nicht weiterverfolgen wollen. Ohne das nach außen, also nicht nach außen, sondern in Deutschland Team zu tragen.
Was wäre da so ein Beispiel aus der Vergangenheit gewesen?
Ja, habe ich jetzt nicht mitgebracht.
Okay. Hätte mir irgendwie total schwer mit dem Thema umzugehen. Also es ist für mich so super.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich meine, wir haben ja im Voraus darüber geschrieben und ich glaube schon, dass es dadurch, dass ein Teil von diesem Team das Thema Rolle von dem Love Train schon anscheinend sehr oft angeschnitten hat, es halt auch schon irgendwo fad ist. Aber wenn jetzt eine Frage ist aufgekommen, was ist Rolle von Love Train bei Entscheidungen? Wenn ihr eine schnelle, knappe Antwort für mich habt, wäre ich sehr verbunden.
Das ist halt keine schnelle, knappe Frage. Also der Wunsch nach einer einfachen Antwort auf so eine Frage,
nee, ich hab
die alles Wunsch bedeuten kann und nichts ist halt, also ja, das ist für mich mein Problem. Also es wird suggeriert, das ist irgendwie eine einfache Frage, die aufgekommen ist und jetzt
nee, das habe ja, ich nicht gesagt.
Keine einfache Antwort. Ja, okay. überhaupt diese Sonderrolle, die immer dieser Gruppe hier oder diesem Team hier zugeschrieben wird, vielleicht ist das auch ein Problem. Ja, woraus sich das dann wieder ergibt. Also, naja, gut, ich bin mal still, Sebastian. Ja.
Ich würde sagen, der Love Train trifft genau wie jedes andere Team auch seine eigenen Entscheidungen, aber er trifft diese Entscheidung nicht über die Köpfe von anderen Menschen hinweg, sondern versucht darauf zu achten, dass alle involvierten Menschen auch dementsprechend involviert werden. Der Love Train hat den Vorteil, dass er sozusagen einen Überblick über die ganze Organisation hat. Dafür ist er ja auch da, um den Überblick sozusagen zu gewährleisten. Und deswegen kann er gut bei Entscheidungen beraten. Ich akzeptiere, dass wenn das in Deutschland-Team, was hier vorbesprochen wurde, einmal dargestellt wird, dass es dann so rüberkommen kann, als sei das irgendwie schon mehr oder weniger entschieden. Aber da arbeiten wir einmal ziemlich aktiv dagegen und sagen, hey, wir möchten gerne mit dieser Vorbereitung den anderen Menschen die Entscheidung leichter machen. Und gleichzeitig frustriert mich das Thema auch ein kleines bisschen, weil immer wenn eine Sonderrolle zugeschrieben wird, dann wird das von den Menschen, denen die Sonderrolle zugeschrieben wird, super ernst genommen und da muss man dann sofort ganz doll gegen agieren. Dabei ist der Love Train ja zum Beispiel sehr, sehr offen und nicht mehr ausgesucht, eine Gruppe von ganz bestimmten Menschen, sondern das wurde aufgemacht. Jede Person kann teilnehmen. Wir müssen uns nicht immer so Comicbuch-Gefängniskugeln ans Bein binden, in der Angst, dass dann irgendjemand glaubt, aha, ich wusste doch schon lange, dass der Love Train eigentlich alle Entscheidungen trifft. Sondern die Menschen können sich beteiligen, genauso wie wir uns beteiligen. Und das gehört zu unseren Aufgaben mit dazu. Und wenn manchmal Entscheidungen dabei entstehen, dann ist das in Ordnung. Aber normalerweise gehen wir ins Deutschland-Team und stellen vor, was wir vorbereitet haben. Das ist eine vorbereitende Rolle. Da müssen wir nicht ganz genau definieren, welche Entscheidung der Love Train treffen darf oder nicht, sondern wir agieren so wie jedes andere Team auch und versuchen, besonders beratend zu sein und weniger entscheidend.
Och, Mariko war ja an. Ich wollte nur sagen, also ich weiß gerade gar nicht, wie das Stimmungsbild ist, ob das überhaupt von der Mehrheit weiterhin als Entscheidungsrolle gesehen wird. Ich weiß, früher war das ziemlich doll so. Auch wenn man darüber redet und sagt, nee, wollen wir nicht, bla bla bla. Vielleicht ist es mittlerweile anders, weiß nicht. Vielleicht könnte man einfach das mal anonym abfragen. Und wenn dann irgendwie 10% sagen, ja, das ist eine Entscheidungsrolle, könnte man sagen, ja, gut, dann haben sie es vielleicht nicht verstanden. Aber wenn jetzt wirklich irgendwie noch 70% denken, ja, die Entscheidung über unsere Köpfe hinweg, sollte man vielleicht nur überlegen, okay, wollen wir uns mit dem Thema nochmal beschäftigen oder nicht? Vielleicht ist das einfach eine einfache Lösung, um das Thema gegebenenfalls abzukürzen oder zu sagen, ja, muss man nochmal drüber reden oder auch zu sagen, ja gut, auch wenn 70% das denken, ist uns das egal. Mir wäre es nicht egal, aber wenn die Mehrheit hier das denken würde, dann würde ich mitgehen, ja, als Vorschlag. Ich weiß nicht, wie das Stimmungsbild gerade ist.
Ich glaube, ich kann Natas Gefühl etwas besser greifen oder kann das gut verstehen. Ich hatte auch vor kurzem Kontakt mit einer anderen Person, die diese Wahrnehmung geteilt hat. Da ging es darum, dass eine Person eine neue Rolle haben will und Zufall oder nicht, viele Personen, die im Love Train sind, haben sich pro ausgesprochen, andere eher skeptisch und das erzeugt eine gewisse Wahrnehmung. Das war auch ein Teil dieser Wahrnehmung und ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also es wirkte so, ne, als hätte man sich irgendwie gemeinsam abgesprochen, so in diesem Kreise, was, glaube ich, einfach nicht so war. Und ich glaube, um dieses Bild nicht zu erzeugen, ist es total wichtig, einfach immer wieder in der Kommunikation zu bleiben. Und wenn es viele neue Menschen gibt, die in das Team dazukommen, vielleicht auch gar nicht genau wissen, was der Love Train ist, weil man nicht von vornherein sofort gebrieft wird, welches Team genau welche Funktion hat und wie das definiert wird, dann muss man eben regelmäßig solche Updates geben. Und ich fände es nicht verkehrt, wenn zum Beispiel in Deutschland Teams auch Love Train vielleicht als Vorstellung immer mal wieder drankommen würde oder so und einfach nochmal ganz klar sagt, was machen wir hier und einfach, auch wenn es für viele Menschen das 10. Mal ist, wird es für viele auch das 1. oder das 2. Mal sein, einfach immer wieder genau das thematisieren. Was ist die Funktion? Wie werden Entscheidungen getroffen? Und ich finde es total wichtig, da einfach in der Kommunikation zu bleiben mit allen. Bastian.
Danke. Ja, also im Rahmen des Onboardings wird der Entscheidungsfindungsprozess ja auch irgendwie so ein bisschen mitkommuniziert, beziehungsweise dann gibt es das Nerd-Team, das versucht, das nochmal besser zu formulieren. Und andererseits ist es ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, wenn es Teams gibt, die sich mit einem bestimmten Thema ausgiebig beschäftigen, wie zum Beispiel neue Rollen oder wie auch immer, dass die dann auch eine feste Meinung entwickeln. Das wirkt dann wie eine Entscheidung, aber mir wurde heute auch ziemlich ausdrücklich gesagt, dass ich mich zum Beispiel an Entscheidungen von einzelnen Standorten halten muss. Also alle Teams treffen Entscheidungen. Dieses Team kann genauso auch zu Entscheidungen kommen oder zum Konsens kommen oder wie auch immer. Ich finde das nicht schlimm, da müssen wir uns nicht verstecken.
Ich glaube, ich hätte am Anfang auch was dazu sagen sollen, was es war keine kritisch gestellte Frage mit einem Hintergrund, irgendwas aufzudecken, sondern es war einfach eine Frage aus, wie gesagt, einem anderen Team, die einfach ein Stimmungsbild jetzt gerade hiervon haben möchte, ohne zu bewerten. Und ich möchte auch, ich meine, es ist jetzt passiert, aber ich wollte nicht, dass es dazu kommt, dass wir uns rechtfertigen und sagen, wir treffen aber doch keine Entscheidung oder wenn wir eine treffen, dann ist es die Notwendigkeit gegeben, sondern es ging tatsächlich um das, was ich geschrieben habe. Wir haben halt eine Rolle, die teilweise andere Themen bespricht, die in den großen Teams besprochen werden. Wir treffen manchmal eine Mini-Entscheidung sozusagen, manche Themen nicht in das große Team zu bringen. Und teilweise, und das hat Lisanne absolut recht, wir haben jetzt kein krasses also kein klares Stimmungsbild, aber es gibt ja vielleicht Themen, die wir ansprechen, die so wirken könnten, oder beziehungsweise das wäre auch eine Frage, die vielleicht konkreter ist. Habt ihr denn eigenes Gefühl, wie wird Love Train empfunden in zum Beispiel Deutschland-Team, wenn wir ein Thema präsentieren, wird das anders angenommen, als wenn das einfach, weiß ich nicht, der Hendrik aus Unterfranken vorstellt, den jetzt gefühlt niemand so krass kennt wie den Friedrich. So ist es, gibt es einen Unterschied auch in der Wahrnehmung und in der Annahme von den Leuten? Und wenn es denn gibt, ist es unser Anspruch oder wie wollen wir das weiterfahren? Also, und bitte, ist es ganz ernst gemeint, ist es kein Angriff von meiner Seite, wir müssen jetzt rechtfertigen, finden, warum wir irgendwas machen, so wie wir machen, sondern ich wollte einen Stand jetzt und wie sollte eine Entwicklung stattfinden? Der Friedrich hat sich zuerst gemeldet.
Ja, vielleicht hilft's. Meine Wahrnehmung ist, dass wir ein Team wie jedes andere Team sind und auch andere Teams entscheiden, manche Themen ins Deutschland-Team zu bringen und manche nicht. Wir haben die Verantwortung eben übernommen für den Gesamtüberblick und innerhalb unserer Verantwortung entscheiden wir, welches Thema wir für wichtig genug halten, mit allen zu besprechen. Und das macht auch Team Saarland, Team München und Team Hamburg so. Also da gibt es für mich keine Unterschiede. Insofern halte ich das einfach für einen Teil unserer Verantwortung, die Entscheidung zu treffen, welche Themen für alle relevant sind. Und das Gleiche empfinde ich auch, wenn wir zu deiner Frage etwas im Deutschland-Team präsentieren, dann kommt es darauf an, was das ist, dass unsere Aussage dann wichtiger genommen wird oder unser Vorschlag als bei anderen Teams. Wenn wir Themen, die übergreifend sind, vorschlagen, dann ist das einfach eine natürliche Hierarchie, die entsteht, weil wir das Engagement und die Zeit investiert haben und das Wissen mitbringen, um bei diesem Thema Vertrauenswürdigkeit auch mitzubringen. Ja, wir haben uns damit halt richtig beschäftigt und deswegen hat das mehr Gewicht, wenn wir zu diesem Thema einen Vorschlag machen. Und hier wieder genauso, wenn Team Sachsen einen Vorschlag bringt, der sich auf Sachsen bezieht, also auf deren Verantwortungsbereich, dann hat deren Vorschlag da viel mehr Gewicht, als wenn ich was dazu sagen würde, der keine Ahnung hat, was in Sachsen so los ist. Also aus meiner Sicht, klar, es ist anders, aber es kommt immer darauf an, welches Thema. Und es gilt für alle Teams. Je nachdem, womit sie sich beschäftigen, bringen sie Themen mit, die sie entschieden haben, sie mitzubringen und haben mehr Gewicht in ihrer Aussage, weil sie sich bei den Themen besser auskennen als alle anderen Beteiligten. Das gilt für den Love Train, das gilt für Special Minds, das gilt für mich als Einzelperson mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige, es gilt für unser IT-Team. Das gilt einfach beides für alle Teams. Und das kann man da einen Unterschied zu machen, sehe ich nicht.
Ja, Friedrich hat jetzt sehr gut beschrieben, also sehe ich genauso. Und der zweite Teil ist, dass natürlich Leute unterschiedlich wahrgenommen werden, aber das liegt nicht an der Rolle, in der sie sind oder ob sie im Love Train sind oder nicht, sondern einfach die Personen. Ich denke, wir alle werden von unterschiedlichen Personen unterschiedlich wahrgenommen und die Themen werden dann unterschiedlich empfunden. Da gibt, also es hängt auch einfach von den Einzelpersonen ab, die diese Themen hören. Ich finde, also da darf man auch immer nicht vermischen. Muss man überlegen, was liegt jetzt bei der gegenüberliegenden Person, die jetzt irgendwas interpretiert, weil sie vielleicht sich unsicher fühlt, vielleicht gerade eine Hierarchie braucht, sie deswegen auch herdichtet. Also es gibt so viele Dinge, die da passieren können. Das ist alles so eine Dynamiken. Ist immer eine Wechselwirkung, auch von dem Gegenüber. Das wollte ich nochmal mit dazugeben, dass das auch viel mit dem Gegenüber zu tun hat, wie es wahrgenommen wird.
Ich würde nochmal jetzt, also nicht auf Basis von deiner Fragestellung, Natter, sondern eher einen Aufruf in den Podcast hinein. Einfach, wenn man mal so ein ungutes Gefühl hat mit irgendeiner Gruppenkonstellation oder irgendwie wie halt eine Gruppenkonstellation auch Entscheidung findet, auch immer gerne mal einchecken und das mal hinterfragen. Also ich hatte letztens ein sehr gutes Beispiel selber erlebt, nämlich mit den beiden Gründern, Sebastian und Friedrich. Irgendwas hat mich total getriggert und wo es mich richtig genervt hat, dass die beiden als Gründer nicht da sind, irgendwie, wo sie hätten sein sollen, laut meines Gelernten. Und ich fand es total schön, dass ich mit den beiden einchecken konnte und sagen konnte, hey, irgendwie hatte ich die Erwartungshaltung gehabt, dass ihr in dem Moment da seid. Wie ist denn eure Perspektive drauf? Warum ist das bei mir gerade so? Und das würde ich mir halt, ne, Aufruf Feedback-Kultur, einfach nur als Aufruf einmal wünschen, wenn irgendjemand ungute Gefühle hat oder irgendwas richtig komisch findet, geht mal auf die Leute zu und quatscht mit denen. Mir hat es total geholfen, mit Friedrich und Sebastian darüber zu sprechen, damit ich mal meine trainierte Brille abnehme und das ist ja schon ein Hierarchie-Ding, ne, wenn ich sage, oh ja, dann müssen die Gründer dabei sein und dass die einfach mich nochmal wachrütteln könnten und sagen konnten, hey, du bist doch die Expertin und XY ist doch Experte. Warum sollen wir denn noch dabei sein, wenn wir noch halb so viel Wissen haben? So. Und das fand ich total schön. Deswegen ein Ruf, ein Ausruf an den Podcast da draußen.
Ja, vielen Dank für alle, die, also ich weiß nicht, möchte noch jemand was dazu sagen? Sieht nicht so aus. Vielen Dank für alle, die zu Wort sich gemeldet haben. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt uns nackig machen, warum wir irgendwas so tun, wie wir tun, sondern es geht darum, was tun wir eigentlich und inwieweit das einen Einfluss auf Entscheidungen von einem Unternehmen hat. Und ich würde das einfach mal für mich zusammensammeln und in das Nerd-Team reinbringen und dann würden wir schauen, was daraus entsteht und ihr werdet informiert beim Deutschland-Team. Ja, mein Team ist fertig.
Okay, ich habe ein ganz kleines Thema für zwischendurch. Vielleicht wird's auch größer. Ich habe noch mal reingeschnuppert in das Buch Reinventing Organizations. Und es gibt da so ein tolles Unternehmen, die heißen Heiligenfeld. Das ist, glaube ich, eine Klinikkette. Und die haben Holokratie, also Selbstorganisation, komplett umgesetzt und ihre eigenen Wege gefunden. Unter anderem machen die es so, dass sie in ihren Teamsitzungen immer, wenn das Ego zu viel Raum einnehmen droht, also wenn jemand sich nicht mehr jetzt um das Thema gerade kümmert, sondern eigentlich nur sich profilieren möchte oder auf einmal ein ganz anderes Thema anfängt, was gar nichts mit dem zu tun hat, dann gibt es so eine kleine Zimbeln, das ist einfach irgendwie ein kleines Musikinstrument, die klingt man einmal aneinander und die machen dann so ein ganz langes Geräusch. 20 Sekunden lang oder so. Und solange die Zimbeln zu hören sind, müssen alle still sein und drüber nachdenken, ob sich das Gespräch jetzt gerade noch um das Thema dreht, um das es eigentlich ging. Und der Effekt, dass die das so gemacht haben, also die Zuständigkeit für die Zimbeln wechselt. Wenn heute jemand auch nur die Hand hebt, um zu den Zimbeln zu greifen, hört das Gespräch sofort auf, alle denken nach und sammeln sich wieder und es wird wieder konstruktiv. Und das hat einfach dazu geführt, dass das Problem in großen Gruppen, dass Einzelpersonen eigentlich gerade nur persönliche Dinge so krass reinbringen, ohne dass ein Ergebnis zu erwarten ist demnächst, dieses Problem ziemlich doll gelöst. Und das kann Vor- und Nachteile haben, weil wir wollen ja irgendwie auch, dass persönliche Dinge jetzt nicht tabu sind. Das darf auf keinen Fall passieren. Trotzdem sind sie in großen Teams nicht unbedingt richtig am Platz. Wäre jetzt eine Frage, die man stellen kann. Manchmal sprechen Leute auch einfach etwas zu lang oder wiederholen sich da zum dritten Mal. Und eigentlich war meine Ursprungsidee, bevor ich das gelesen habe, dieses Emoji hier einzuführen. Uns also gegenseitig zu erlauben, uns daran zu erinnern, dass man gerade 20 Zuhörende hat oder 40, die alle die Sache, die man gerade sagt, zum dritten Mal hören, um effizienter oder konstruktiver in den Gesprächen zu werden. Würde ich eigentlich ganz gerne machen. Erfordert eine Menge Vertrauen, damit sich davon niemand verletzt fühlt. Also das Vertrauen zueinander, dass man das nicht böse meint, dieses Emoji zu machen. Und so weit bin ich mit meinen Gedanken bis jetzt. Das ist übrigens eine Sanduhr, die ich meine als Emoji für alle, die jetzt nicht zuhören konnten. Sehen konnten.
Das hört sich für mich unfassbar toxisch und ekelhaft an. Zieht sich alles in mir zusammen, wenn ich mir vorstelle, dass eine Person, die vielleicht auch ein bisschen ungeübt ist, sich an Teams zu beteiligen oder die vielleicht sich traut, auch ein bisschen persönlichen Geschmack mit reinzubringen, dass die zum Schweigen gebracht wird durch eine Triangel oder ein Emoji oder eine Zimbel. Ich weiß nicht, was eine Zimbel ist. Ich finde das einen so unerträglichen Gedanken, dass bei allem Vertrauen ich das nicht für möglich halte, dass dabei keine Verletzung entsteht. Also wenn mich jemand in mein Thema still triangelt oder still emojiet, dann würde ich mich auf jeden Fall verletzt fühlen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch den persönlichen Geschmack. Ich höre manchmal Menschen zu, wo ich völlig uneinverstanden bin. Und ich höre zu, weil das einfach, das gehört dazu. Wir haben Moderation. Die Moderation kümmert sich darum, dass niemand ewig redet. Und jetzt rede ich so lange, bis jemand das scheiß Emoji macht. Und dann heule ich.
Da ist es. Ja, krass. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, im Deutschland-Team sehe ich es auch als sehr schwierig. Hier ist vielleicht noch ein Rahmen, wo es geht, aber jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall mindestens eine Person, wo es nicht geht. Ich glaube ehrlich gesagt auch, wir haben so eine Größe. Wir haben teilweise mit Leuten so wenig zu tun. Ich kenne fast die Hälfte nicht mehr. Ich glaube, so geht's vielen. Das wird so schwer, dass Leute dann nicht verletzt sind und sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr trauen, was zu sagen. Ich bin sehr dafür, dass man sowas in so Nerd-Teams einführt, wo es darum geht, dass man effizient ist, produktiv ist. Ich glaube, im Deutschland-Team muss es vielleicht einen Rahmen geben, dass Leute auch ihre persönliche Meinung oder Geschichte oder was auch immer erzählen. Und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen lernen, das jetzt einfach zuzulassen. Augen zu und durch quasi. Aber dass man das in solchen Runden, also bei uns können wir es auch gerne einführen, ich wäre auch voll fein mit. Aber ja, im Deutschland-Team, ich glaube nicht, bei den 100 teilweise fremden Leuten, die da aufeinandertreffen.
Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen ganz anderen Touch, wenn die Moderationsperson die einzige ist, die das machen darf. Also es geht ja, man muss natürlich vorsichtig sein, dass jetzt nicht alle sich mit was halte ich von deinem Beitrag-Emojis zu spammen, sondern schon so, dass es halt einen rein moderativen Charakter hat. Und vielleicht ist es ja hilfreich, wenn nur die Moderation oder so ein Kreis mit einem Pfeil, ne, dass man jetzt gerade merkt, okay, ich wiederhole mich gerade. Und nur die Moderation darf das. Vielleicht dann.
Ja, ich finde die Idee, dass, also wenn man es schon in Nerd-Teams machen will, dann kann man es auch irgendwann direkt im ganzen Team machen, weil dann haben ja alle ihre Erfahrungen damit gemacht. Und es wäre halt im Team, also da hast du recht, das wäre eine maximale Konfrontation, also das wäre, hast du recht, und würde sicherlich für Gefühle sorgen. Aber genau darum geht's ja. Also es geht ja um die Konfrontation und nicht mehr das Aushalten müssen. Und dafür muss man vielleicht einmal da durch. Und dann ist ja der persönliche Lerneffekt vielleicht auch am größten. Das ist jetzt meine These. Wenn man einmal, also wenn wir es einmal richtig anwenden und alle, wir kommen ja alle sicherlich irgendwann in die Situation mal. Und es hilft ja einem eigentlich nur selbst. Sich dem halt öffnen können. Aber das ist dann nicht unsere Verantwortung. Also ich sehe darin eine große Aufgabe und herausfordernde Zeiten und Gespräche, aber ich sehe ein tolles Ergebnis am Ende, wenn man sich da einmal durchgeborst hat. Und dass so ein Selbstverständnis übergegangen ist. Ja, für die persönliche Weiterentwicklung auch, weil das kann man ja überall anwenden. Nicht nur in Special Sitter Meetings. Allen Gesprächen, die man jemals führt.
Ja. Ich finde, bei einem großen Team, also in Nerd-Teams sehe ich es total. Bei dem großen Deutschland-Team frage ich mich, ob das nicht bei einer Wortmeldung von dem Moderator einfach passiert, so wie es oft jetzt immer noch passiert, da muss man die Moderatoren halt einfach motivieren, wenn die merken, das wiederholt sich oder es ist jetzt allen klar geworden, dass der sagt, hey, du, pass mal auf, wir sind hier, wir haben eine begrenzte Zeit und vielleicht gehst du zum nächsten Gedanken über, weil ich finde das persönlicher und besser anzunehmen, als wenn so ein Emoji auftaucht. Weil erstens, wenn du im Sprachfluss bist, nimmst du das vielleicht gar nicht wahr, dass da in der Ecke irgendwas passiert. Zweitens, wenn ich so ein Emoji sehe, dann bin ich total komplett durcheinander, weil ich mich adapt fühle oder erwischt fühle und dann verhaspe mich, dann wiederhole ich mich noch 30.000 Mal oder verliere einfach den Gedanken, den ich vielleicht danach noch hatte. Und wenn wir so ein Emoji-Ding einführen wollen, dann ist es aufwendiger, aber dann vielleicht mal als Chat-Nachricht an die Person direkt schicken und nicht, aber ich finde es halt, ich finde es, wenn wir in so einem großen Team sind, dann reicht es ja auch, wenn jemand sagt, du pass mal auf, komm, nächstes Team oder wir haben eine begrenzte Zeit oder whatever einem jetzt gerade zu dem Gesagten einfällt. Finde ich attraktiver, als ein Emoji zu senden. Sebastian.
Ich sehe den Mehrwert nicht so richtig. Also, wie oft ist es so, dass wir uns in einem Team alle denken, oh Mann, ey, jetzt schon wieder der gleiche Gedanke zum fünften Mal aus dem gleichen Mund. Wir haben uns schon versucht, so ein bisschen anzutrainieren, dass wir, wenn wir merken, jemand anders hat meine Gedanken schon ausgedrückt, dann dem einfach nur noch zustimmen. Wir haben eine relativ gute Gesprächskultur. Ich nehme gerne in Kauf, dass ab und zu mal eine Person etwas sagt, was ich nicht gerne höre oder etwas zum dritten Mal sagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir massiv Zeit verschwenden in unseren Teams, damit das eine Person sich wiederholt. Und ich habe großes Vertrauen in die Moderatorin oder den Moderator des jeweiligen Teams, dass sie im Zweifelsfall eingreifen. Und letzter Punkt, eine Person, die dann einschreitet, zum Beispiel, das passiert ja manchmal, oder eine Person, die versucht zu antworten auf eine Wortmeldung, die nicht so richtig in die Kultur passt oder so, die hat sich dann vorher überlegt, wie sie es so ausdrückt, damit es auch gut ankommt, damit es nicht wirkt wie Totschweigen, damit es nicht wirkt wie eine Aggression. All diese Nuancen, in denen wir gar nicht schlecht sind, die gehen verloren, wenn man das mit einer Triangel oder einer Zimbel oder einem Emoji macht. Und mir ist es das auf jeden Fall wert, 30 Sekunden länger zuzuhören, als Menschen das Gefühl zu geben, sie dürften gar nicht erst reden oder ihnen den Mut zu nehmen zu reden. In jedem.
Voll spannend, dass das so auch direkt, also ne, dass man sich irgendwie gerade schützend vor die Menschen schmeißt, weil wenn man das aus einer anderen Perspektive sieht, kann man dieses Instrument halt dafür nutzen, dass Leute aktiv zuhören. Das ist mega schwer. Ich habe dreimal, als du gerade gesprochen hast, Sebastian, habe ich abgeschaltet und war schon längst in meinem Gedanken und wie ich das jetzt hier präsentiere. Und das ist halt richtig krass und richtig schwer. Und wenn man das irgendwie als Experiment und als Kommunikationsübung und aktiv Zuhörenübung mal verpackt, würde mich das extrem interessieren, wie anders das Deutschlandteam funktioniert. Vielleicht muss man nicht mit dem Deutschlandteam starten, da gebe ich euch recht. Lasst auch hier mal starten. Mal gucken, was dann passiert, wenn wir wirklich mal alles weglassen und uns irgendwie auf ein paar goldene Regeln vom aktiven Zuhören fokussieren und mal schauen, wie oft wir uns eigentlich interrupten müssen, ne? Also das, ich finde es mega interessant. Also rein aus Experimentengründen und aus dem Lerneffekt heraus. Weil ich glaube, es fällt uns einfach wirklich immer schwerer, vernünftig zuzuhören. Aufmerksamkeitsspanne ist super gering. Wir lassen uns super leicht ablenken. Und wir sind ganz oft halt bei uns schon längst im Kopf, also in unserer Antwort oder in unseren Meinungen, die wir uns bilden wollen, bevor wir überhaupt fertig zugehört haben. Deswegen finde ich das ziemlich, ich finde es cool. Ich würde es hier gerne mal probieren und einfach mal machen.
Okay, dann auch mache ich noch schnell. Ich finde es, hier würde ich es auch cool finden. Ich glaube, also in anderen Teams oder Deutschland-Teams sollte das irgendwie in der Gruppe dann besprochen werden, ob die das wollen oder nicht. Weil ich finde, es ist irgendwie auch was voll Persönliches, ob man das schön findet oder nicht. Und meine Sorge ist, wenn man es im Deutschland-Team macht, dass die Sekunden oder Minuten, die man spart, man so viel mehr aufarbeiten muss mit Leuten, die dann, sei es nicht, dass die sich dann irgendwie schlecht fühlen oder das gibt dann Streit oder was auch immer. Und dann denke ich so, ist es dann wirklich wert, diese 3 Sekunden zu sparen, wenn du danach so viel Arbeit leisten musst. Ja, also ich glaube, da müssten schon wirklich die Mehrheit zustimmen, weil sonst gibt es da nur Stress. Und wenn wir im Team sagen, ja, hey, wir finden das alle cool, wir würden das probieren, das ist doch super. Ich glaube, dann fühlt sich auch niemand angegriffen. Und dann kann man es ja weitertragen. Aber ich glaube, ohne das abgestimmt zu haben, macht das nur mehr Zeit als spart.
möchte uns auch ganz gerne sozusagen nochmal daran erinnern, dass nicht jede Idee eine gute Idee ist und dass man nicht alles ausprobieren muss, um zu wissen, ob es eine gute Idee ist. Ich habe noch keine Aufnahme gesehen von dieser Firma, die das umsetzt. Wenn es da Aufnahmen von deren Teams gibt, würde ich es gerne sehen, was da genau passiert und wer dieses Emoji viel benutzt, was da für Dynamiken entstehen. Ich habe nicht das, mir fehlt nicht das Vertrauen, dass das hier in dieser Runde zum Beispiel nicht vernünftig eingesetzt wurde, sondern im Gegenteil, ich habe genug Vertrauen, dass es nicht notwendig ist. Wir kriegen das schon hin. Wir brauchen keine Keule.
Wir machen das hier. Haben wir uns dazu entschieden? Das finde ich gut. Nee, ach so.
Außer bei Sebastian, damit er nicht...
Genau, macht. Sebastian hat... Außer bei Sebastian.
Also der hat einen Freibrief.
Okay. Hä? Ja, toll, dann bin ich der Trotzige, der sich daran nicht hält. Aber ich meine, warum ist das Ergebnis von diesem Gespräch, wir machen das hier? Warum muss jede Idee erstmal einmal ausprobiert werden? Ich verstehe das nicht. Es gibt so viel, was dagegen spricht. Jede Person hat Gegenargumente und alle haben gesagt, na ja, aber hier könnten wir es ja ausprobieren. Ja,
aber viele Personen
das ist doch gar nicht die Grundlage, von der wir ausgehen. Wir gehen doch nicht davon aus, irgendwo muss man es ausprobieren.
Ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass das, ich würde mich dieser Challenge gern stellen. Ich finde das sehr interessant. Und ich würde hier wahrscheinlich von niemandem das als persönlichen Angriff werten, weil ich ein ziemliches Vertrauensgefühl erstmal hier zu allen Agierenden habe. Und das ist zum Beispiel, das löst für mich totales Risiko im Deutschland-Team ab, dass ich total nachvollziehen kann, dass das dafür richtig blöde Gefühle sorgen kann, Leute Angst haben, überhaupt irgendwas zu sagen. Weil dieses Vertrauen möglicherweise nicht existiert, dass hier jeder jeden irgendwie gerne hat und ernst nimmt. So. Ja, das ist jetzt treu.
Das ist die einzige Wortmeldung bis jetzt, die von dir, Theo, die sozusagen das so ein bisschen positive betrachtet hat. Ansonsten gab es aus der gesamten Runde immer nur Sorgen und Gegenargumente.
Aber
da muss für mich noch mehr Argumente dafür, genau das zu tun, weil wir wahrscheinlich voll gechallenged sind damit. Das Ego rauszulassen, also wir können, oder wir nehmen in Zukunft immer Emma, bevor wir uns treffen, geht auch. Da haben wir auch, da werden bestimmt auch gute Gespräche, aber.
Ja. Ey, das ist online hier.
Also, ich hatte mich auch positiv dazu ausgesprochen, nach deinem
Podcast. Ja, stimmt, da wollte ich dir auch noch was zu.
Hast du gesagt, danach wolltest du einmal kotzen?
Nein, dazu wollte ich dich auch was fragen. Das mache ich dann aber, wenn ich dran bin.
Also, ich finde, ich muss es auch nicht ausprobieren, weil ich glaube, also jetzt hier in dieser Runde, das ist einfach unnötig, wir schreiben doch auch im Chat manchmal kurz noch einen Gedanken zu Ende oder auch wenn was das Thema verlässt und sehe die Notwendigkeit auch eher in anderen Teams und sehe da aber auch die super Gefahr von Verletzungen. Das ist auch ja, unnötig.
Welches Problem wollen wir beheben? Ist meine grundlegende Frage. Und dann möchte ich gerne, Jules, dir noch eine Rückfrage stellen. Du hast ganz viel über aktives Zuhören gesprochen und das, was du beschreibst, das kenne ich natürlich auch. Natürlich bereite ich mir auch so ein kleines bisschen vor, was ich als nächste Wortmeldung gebe, auch wenn sich das nicht so anhört. Aber inwiefern hilft das Sanduhr-Emoji beim aktiven Zuhören?
Also der Effekt wäre ja, wenn du dazu sozusagen, also wenn du nicht unterbrochen werden möchtest, hilft dir ja das aktive Zuhören, dass du dich nicht wiederholst. Also und du gibst dir selber ja die Möglichkeit, allen anderen vor dir vernünftig oder in voller Gänze zugehört zu haben, damit du halt nicht in die Bredouille kommst, dass du das sagst, was alle anderen vorher schon gesagt haben. Deswegen, ich glaube schon, also ich sehe das als Trainingseinheit.
Dann bin ich zu doof, weil das habe ich tatsächlich nicht so richtig verstanden, inwiefern jemanden unterbrechen mir dabei hilft, mehr zuzuhören.
Du würdest das ja verhindern wollen, jemanden zu unterbrechen. Also indem du halt nicht dieses Emoji haben möchtest, ist es dir besonders wichtig, dass du voll und ganz bei dieser Konversation bist, dass du jedem voll und ganz zuhörst, damit du adäquat darauf antworten kannst.
Okay, Friedrich, sorry, letzte Antwort auf Jules. Dann verstehe ich dich so, wenn es sozusagen die Peitsche des Antwort-Emojis gibt, dann bin ich gezwungen, aktiv zuzuhören, damit ich die Peitsche nicht abkriege.
Man kann das so negativ sehen oder man nimmt es einfach als endlich mal Raum dafür zu schaffen, ganz bewusst bei einem Gespräch dabei zu sein. Den Raum nimmt man sich ja selber extrem krass. Und wenn man selber die Challenge annimmt, dann gibst du den Raum dafür, ganz bewusst an einem Ort zu sein. Gott, das klang gerade sehr nach Calm-App, entschuldige.
Also ich sehe schon, ich weiß nicht genau, vielleicht bin ich da besonders aufmerksam dann bei bestimmten Dingen. Ich erinnere mich aber an eher viele Situationen, in denen 40, 50 Leute und wenn man die Aufnahme noch mit zuzählt, 100 Leute eigentlich dabei zuhören mussten, die 10 Minuten lang zwei Menschen sich gerade missverstehen. Zum Beispiel im Deutschland-Team. Eine Person hat was gesagt, die andere Person sagt, das habe ich jetzt so verstanden, finde ich blöd. Dann sagt die erste Person wieder, so meinte ich es gar nicht. Dann sagt die zweite Person wieder, ich habe schon gedacht, du meintest das so. Und so geht das 10 Minuten. Und eigentlich geht es gar nicht mehr wirklich um das Thema, sondern eigentlich können die zwei Personen sich einfach kurz danach nochmal zusammentun und die Sache klären. Ist ein Beispiel, was man damit verhindern könnte. Ein anderes Beispiel ist Themenwechsel. Also wenn eine Person ein Thema neu anbringt und dann hatten wir jetzt gestern auch wieder zweimal, dass ein so großer Themensprung gekommen ist, dass das ursprüngliche Thema halt gar nicht mehr besprochen werden konnte. Und auf einmal war dieses neue Thema total kontrovers und ganz viel Chatnachrichten und ganz viele Antworten darauf. Und dann kam innerhalb des neuen Themas noch ein neues Thema. Und wieder total kontroverse Aussage. Wieder ganz viele Chatnachrichten, ganz viele Antworten darauf. Und das Ergebnis war, dass wir zu keinem der drei Themen wirklich vorangekommen sind. Das ist noch so ein Beispiel. Man versucht also, konstruktiv ein Thema nach dem anderen, auch durch aktives Zuhören, ja, und nicht, indem ich einfach mein Thema reinbringe, sobald ich ein Schlagwort höre, dafür zu sorgen, dass man Ergebnisse aus so einer Sitzung rauskriegt. Also das ist ja kein Freundschaftsmeeting, wo wir alle palabern, sondern wir wollen ja eigentlich vorankommen.
Ich frage mich gerade, was spricht so doll dagegen, dass wir es einfach mal ausprobieren? Es ist ja einfach eine Idee, die probiert man aus. Wenn wir dann hier schon mal merken, uff, es ist ganz schlimm, was das bei Leuten anrichtet und so weiter, dann hören wir damit wieder auf. Aber gibt es jetzt gerade so eine essentielle Angst oder Gefahr, dass wir es einfach mal ausprobieren in unserem safen Rahmen hier für einen bestimmten Zeitraum? Und meinetwegen eine Person dann wirklich da rauslassen, wenn es absolut gar nicht geht, können wir uns ja alle merken. Da machen wir es nicht, bei den anderen ist es okay. Testen wir einfach mal.
Ich finde die Idee tatsächlich sehr spannend und würde die auch total gerne ausprobieren. Ich finde auch, dass es ein Commitment ist, mir selber darüber bewusst zu sein und klar zu sein, dass ich in dem Moment, wo ich was sende und was rausgebe, mich ja den anderen auch zumute. Das bedeutet, wenn ich sehr viel rede, müssen die anderen ja sehr, sehr viel aufnehmen auch. Und auch da gibt es unterschiedliche Typen von Menschen, die dann irgendwann vielleicht den Faden verlieren, weil ihre Aufnahmekapazität nicht mehr vorhanden ist. Und ich mache das ganz regelmäßig und sehr liebevoll mit Teamkollegen, auch mit meinem Partner, dass ich unterbreche und sage, bitte komm auf den Punkt, weil ich habe dich total verloren und ich weiß gar nicht mehr, wo du hin möchtest. Und deswegen finde ich das total schön, dass wir diese Option auch haben, ein Signal zu geben, so hey, ich kann gerade nicht mehr zuhören. So können wir bitte nochmal zurück dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Und deswegen, ich finde das total gut und ja, möchte gerne mitgehen.
Tatsächlich kann ich bestätigen, die Juli kann das richtig gut. Hat man auch zweimal gehabt. Ich finde, ich würde das gerne mal so ein bisschen unterscheiden, weil hier auszuprobieren, stimme ich das wieder komplett bei. Also, sorry Sebastian. Weil ich finde, wir sind hier alle Menschen auch, die, wir kennen uns vielleicht nicht per se, aber wir sind alle nicht irgendwie gehemmt zu sagen, fand ich jetzt blöd, was du gemacht hast oder das hat mir nicht gepasst, auch im Nachgang vielleicht zu sagen, hey, dass du mir da die Uhr reingeknallt hast. Ich war jetzt voll in einem anderen Gedanken drin, das zu formulieren. War blöd. Aber deswegen, für hier wäre ich ebenfalls dafür, dass man das ausprobiert. Ich habe schon reingeschrieben, ich glaube nicht, dass ich das nutzen würde, aber ich habe kein Problem, wenn mir eine Uhr reingeknallt wird. Ich sehe aber einen großen Unterschied zu dem Deutschland-Team, weil wir haben da teilweise Wortmeldungen von den Menschen, die sich vielleicht mal wirklich getraut haben, was zu sagen. Und wenn wir da eine Uhr reinknallen, dann erstens geht es um die Themen Verletzung und so weiter, aber zweitens geht es um das Thema, wird die Person sich nochmal melden, wenn sie denkt, ich werde ja sowieso unterbrochen, weil ich mich nicht so gut artikulieren kann. Sebastian.
Der Test in diesem Rahmen kann funktionieren, bringt uns aber nichts. Denn dieser Rahmen ist ein besonderer Rahmen und deswegen sind auch Werkzeuge, die vielleicht nicht ideal sind, trotzdem praktikabel. Und ich weiß nicht, inwiefern uns das ganz doll hilft, eine bessere Gesprächskultur zu entwickeln. Wir haben eine super gute Gesprächskultur. Ich möchte auch gerne, dass sie möglichst offen bleibt. Und das, was Juli beschreibt, dass sie mit ihrem Partner zum Beispiel in der Lage ist, gut zu unterbrechen, das ist eben genau diese persönliche Beziehung und das vorher Überlegte und vielleicht auch vorher Abgesprochene. Es ist in Ordnung, wenn ich dich unterbreche und ich mache das natürlich dann auch nicht grob, sondern ich mache das bedacht. Und genau dieses Bedachte geht mit diesem Symbol verloren. Ich verstehe nicht, wofür wir ein Symbol brauchen, wenn wir alle in der Lage sind, uns gegenseitig vertrauensvoll zu unterbrechen oder aufzuhalten und so weiter. Wozu braucht es das Symbol?
Also wenn es nur diese Kleinigkeit ist, dann finde ich ein Sprachunterbrechen immer sehr viel unangenehmer, weil du ja dann nicht mal deinen Satz zu Ende sagen kannst. Also wenn ich mitten in deinem Satz sage, warte mal Sebastian, warte mal, du wiederholst dich gerade. Hört sich doch super unangenehm an. Stattdessen siehst du das Symbol, kannst entspannt deinen Satz zu Ende machen und dann sagen, so und jetzt würde ich mich wahrscheinlich nur wiederholen, also gerne die nächste Person. Dann hat es einen viel angenehmeren und respektvolleren Gesprächsfluss, finde ich.
Weil es passiert nie, dass jemand sagt, warte mal Sebastian, du wiederholst dich mitten im Satz, sondern, oder sehr selten, sondern was stattdessen passiert, ist, dass man wartet, dass die Person irgendwie eine kurze Atempause hat oder was und dann kann man mit Gefühl ein bisschen einschränken und sagen, so, wir gehen zum nächsten Thema oder wir müssen wieder zum alten Thema zurück. Dieses Gefühl ist für mich irgendwie was Wichtiges. Die Moderatoren und Moderatorinnen machen das super. Die kriegen das immer wieder hin und manchmal geht es ein bisschen verloren. Aber das ist in meinen Augen ein relativ kleiner Preis. Das Symbol, egal was für eins das ist, ob das ein Kreis ist oder eine Sanduhr oder eine Zimbel oder was du gesagt hast, das kann man ja andauernd irgendwie reinwerfen. Das könnte dann eher mitten im Satz sein. Da muss man sich irgendwie so ein bisschen darauf konzentrieren. Wie gesagt, man wird durcheinander gebracht, muss versuchen, irgendwie einen Schluss zu finden. Ich verstehe wirklich ernsthaft noch nicht, welches Problem wir beheben wollen, das so groß ist, dass wir das ausprobieren müssen, wenn wir doch schon so eine gute Gesprächskultur haben.
Ich würde auch sagen, dass Friedrich, wir können nicht von dir ausgehen. Aber wir müssen ja alle bedenken, die irgendwie, also was ist gut für alle.
Ja.
Und ich verstehe, warum du das Thema reingebracht hast. Ich sehe es trotzdem so Richtung Sebastian, beziehungsweise dass das, was wir haben oder was Juli jetzt als eigenes Beispiel reingebracht hat, für die Allgemeinheit besser funktioniert, weil man nicht ins Wort reinfällt, sondern wir warten ja immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo irgendwie gerade der Satz zu Ende ist und dann sag mal, halt, stopp. Oder man meldet sich mit der Hand und sagt, du pass mal auf, du hast jetzt so eine schöne Meldung gemacht. Ich merke, du drehst dich im Kreis. Oder so kann man ja auch machen. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich finde das schwierig, weil wir so viele verschiedene Charaktere sind und das in diesem Team hier gut funktionieren würde. Weil, wie gesagt, wir können alle damit gut umgehen wahrscheinlich, dass da so ein Emoji reinkommt. Aber dann wieder, ich sehe nicht immer, was ihr da sendet, da in der Ecke. Ich gucke da super oft nicht hin. Ich merke manchmal, wenn super viele Meldungen kommen, dann kommen bam, 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 irgendwelche Reaktionen, ist wunderbar. Aber wenn so ein Emoji kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, kann passieren, dass ich das übersehe. Aber so eine Wortmeldung, rede ich mit.
Ja, wenn du offensichtlich die Sanduhr, ob bewusst oder unbewusst, nicht siehst, dann würde ja wahrscheinlich irgendwann jemand was sagen. Das ist ja nur die Möglichkeit, eben nicht unterbrochen zu werden. Aber ich glaube, wir finden keine anderen Argumente mehr, Sebastian. Ich glaube, wir haben alles Pulvers verschossen. Hat jetzt nicht getroffen bisher. So, sitzen wir hier.
Würde noch
schön, aber mal testen.
Ja, genau. Ich würde auch gerne fragen, was spricht so krass dagegen, dass wir es einfach mal probieren? Ist das Ego, was da spricht? Hätten wir es direkt? Ist es die Angst vor irgendwas? Ist es?
Ja, aber sprechen wir hier über dieses Thema oder sprechen wir Deutschland? Weil ich, also.
Wir sprechen nur noch über dieses Thema. Also ich glaube, wir haben schon am Anfang festgestellt, Deutschland-Team noch nicht, aber wir können ja es einfach mal ausprobieren als PionierInnen. Und das ist so die Idee. Weil wir haben ja nichts zu verlieren und gerade weil wir so eine gute Gesprächskultur haben, können wir das Thema ausprobieren.
Ich finde, es muss auch reichen, wenn 6 Leute sagen, wir würden es gerne mal ausprobieren. Dann muss ich auch nicht den Sinn sehen. Dann muss es mir auch mal reichen, dass ich einfach mal mitmache, wenn 6 Leute den Wunsch haben. Das muss auch okay sein. Es müssen nicht alle sofort die Vorteile sehen. Dann werden wir ja keine Gemeinschaft, die große Gemeinschaftsentscheidungen trifft, sondern dann ist es Konsens. Und dann werden wir nie wieder irgendwas entscheiden, wenn wir über Konsens, dass alle die gleiche Meinung haben müssen. Also jetzt die konkrete Frage. Oder wir stellen die Frage und ihr nehmt euch noch ein paar Tage Zeit. Also wer auch immer es noch nicht ausprobieren wollte, kann uns bitte gerne in den nächsten Tagen nochmal eine Nachricht schicken, dass es jetzt okay ist und mitgezogen wird, weil ein Großteil des Teams das gerne möchte.
Ich möchte gerne wissen, was die Ergebnisfindung dann bedeutet sozusagen. Also ich behaupte, dass von diesem Team in andere Teams, das oder vor allem ins Deutschland-Team, das nicht übertragbar ist, weil das andere Dynamiken sind. Und insofern frage ich mich, was das Ausprobieren für einen Effekt haben soll. Was wollen wir rausfinden?
Im schlimmsten Fall hat es den Effekt, dass unser Team noch besser kommuniziert. Das ist doch auch schon cool. Dass wir uns nicht wiederholen, dass das Ego nicht spricht. Wir haben ja nichts zu verlieren.
Ich glaube auch generell, also wenn wir es hier in dem Team probieren, ich verstehe den Gedanken von, das ist eine andere Teamdynamik, ist auch eine andere Teamdynamik, glaube ich, in jedem Team. Aber ich glaube, wenn man in dem Team das einfach jetzt mal probiert und einfach ein Gefühl dafür kriegt, denkt man da auch dran. Also ich meine, das sind ja ganz, ganz viele Facetten. Und dann nicht, man muss ja nicht direkt den Step machen und sagen, wir gehen von hier 8 People reden miteinander in die Richtung von, okay, jetzt reden plötzlich 100 Leute miteinander und versuchen das umzusetzen. Sondern ist vielleicht die nächste Stufe, wir alle sind vielleicht irgendwo mal in anderen Teams drin, das vielleicht mal mitzunehmen, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn man dann merkt, okay, hier funktioniert das, und zu sagen, okay, wir probieren das mal in dem nächsten Nerd-Team irgendwie, sprechen das da mal an und man kriegt ein Gefühl dafür, wie die Leute das Gefühl dafür haben und so dann einfach so ein, ja, wie so eine kleine Case-Studie quasi auszurollen und am Ende ist dann das Ergebnis, alle sagen, ey Leute, ihr habt den kompletten Vogel damit oder irgendwie hat uns das in den kleinen Teams geholfen und ich glaube, das ist der Punkt, weil dann hat man die kleinen Teams, holt die Leute irgendwie da vielleicht rein, ne? Das basiert alles darauf von wegen, dass man sagt, dass nicht an irgendeiner Stelle der Punkt kommt von wegen, das ist kompletter Schwachsinn. So, oder irgendwie fühlen wir uns alle damit unwohl und das ergibt keinen Sinn. Aber wenn das halt immer so weitergeht, kommt ja dann irgendwann vielleicht der Punkt, dass man schon so viele Leute damit in Kontakt gekommen sind, dass es vielleicht gar nicht mehr so ein großes Problem ist, das in einem größeren Team anzusprechen, weil das Team gar nicht dann mehr so groß ist, für die das irgendwie neu ist und das halt eine ganz andere Dynamik mit sich bringt. Ich glaube, man kann nicht sagen, ich glaube nicht, dass es funktioniert, zu sagen, oh, hier bei uns funktioniert das und wir gehen ins deutsche Team danach. So, ich glaube nicht, dass es ein sinniger Weg ist am Ende des Tages, oder stimme ich komplett zu. Aber ein Gefühl dafür zu bekommen, was hat es damit überhaupt auf sich? Weil ich kann es auch für mich persönlich nicht greifen. So, ich glaube, ich habe kein Problem damit, aber ich kann es trotzdem für mich persönlich auch nicht komplett jetzt bewerten und sagen, so, was macht das mit mir? Und deswegen ist für mich persönlich auch eine interessante Geschichte einfach damit, was das angeht. Und vor allem auch dieses aktive Zuhören, was Jules gesagt hat, das kenne ich allzu gut, dass man gerne in seinen eigenen Kopf schon mal gefangen ist und dementsprechend, ja, ich bin dafür, aber auch nicht dafür jetzt direkt Deutschland-Team oder vielleicht direkt nach diesem Team Deutschland-Team, sondern es halt wirklich, ja, kennenzulernen, wenn man es so betrachtet und dann halt auch in anderen Dynamiken mal einfach auszuprobieren. Ich glaube, wir haben viele Leute, die offen sind im Unternehmen, einfach mal sowas in kleineren Teams auszuprobieren. Die mehr sind als 3, würde ich jetzt sagen. Beim Dreier-Team ist es vielleicht ein bisschen obsolet, mal hinstellen.
Gut, wenn ihr also erlaubt, nehme ich natürlich gerne noch weitere Zweifel und Kritik im Einzel entgegen. Wir können das ja vielleicht dann mal so auch nochmal klären. Und ansonsten könnte ich ein paar Vorschläge für, wofür gilt das oder welches Emoji oder eine Person macht's, ne? Da muss ja eine Person bestimmt werden am Anfang des Teams, für unsere nächste Sitzung vorbereiten. Schlage ich mal was Konkreteres vor. Ganz schön lange. Manchmal sind die kleinsten Sachen die größten Sachen, ne? Danke, Leute. Wir hauen rein. Tschüss, tschüss.
Ciao.